Schönen guten Morgen. So, wir beginnen mit ein bisschen Mathematik heute. Logik nach Adam Riese mal zuerst. Wenn A 1 ist und B 2, dann gibt es eine Formel. C ist A plus B. Was ist dann C? Drei, sehr gut. Also mit Mathematik funktioniert es schon mal. So, jetzt gibt es aber nicht nur die Logik nach Adam Riese, wir haben heute auch die Logik nach Simon Petrus. Da gibt es einen Satz, der heißt, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung und dazu gibt es ein dickes, fettes Erbe. Ein zweiter Satz, die haben wir übrigens schon letzten Sonntag gehört in der Predigt von Fritz, steht, dass wir bewahrt werden durch Gottes Kraft, bis wir das Ziel erreicht haben. So, jetzt tun wir die wieder zusammen. Was ist C? Wenn A stimmt und B stimmt, wenn das zusammenkommt, was ergibt dann C? C ergibt den heutigen Predigttext, eigentlich in Wirklichkeit den ganzen Petrusbrief. Es ist Nachfolge, dass wir Jesus Christus nachfolgen. Weil es so ist, weil wir diese Geschenke von Gott schon haben, wir sind schon wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Wir haben dieses Erbe, das uns auch der Fritz ein bisschen näher vorgestellt hat letzten Sonntag. Und weil uns die Kraft Gottes bewahrt, bis wir das Ziel erreichen, weil wir das schon wissen, deswegen können wir ein Leben in der Nachfolge führen. Ja, und wenn wir uns da jetzt diesen Vers anschauen, diesen ersten vom heutigen Predigttext aus 1. Petrus, das ist jetzt da der Vers 13 bis 19 machen wir heute, da steht schon dieses Daher drin. Richtet euch daher auf Jesus Christus aus. Und mit diesem Daher ist eben gemeint, was zuvor stand. Das sind diese Verse, weil wir diese Hoffnung haben, weil wir dieses Erbe haben, weil wir wissen, dass Jesus uns durchtragt bis zum Ziel. Ja, wir lesen dann nochmal diese Verse. Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Steckt viel drin, aber ich habe es einfach zusammengefasst und ich glaube, der erste Satz passt da eh sehr gut von diesem Vers. Focus on Jesus. Richte dein Leben auf Jesus aus. Das ist ein schöner Satz. Richte dein Leben auf Jesus aus. Hoppla. Aber was heißt das konkret? Was wäre, wenn man jetzt sagt, man will es einfach machen? Ich glaube, vereinfacht könnte man sagen, wenn wir sagen, dass Jesus in unserem Leben das Zentrum ist, wenn wir auf ihn fokussieren, dann ist Jesus ganz einfach das Wichtigste in unserem Leben. Und das ist die Frage, die an uns geht. Ist Jesus uns das Wichtigste? Wenn man jetzt so mal rausgehen würde auf die Straße, würde man vielleicht, wir könnten ein paar Jugendliche fragen und wir würden die fragen, was ist denn dir das Wichtigste? Ich vermute mal, da würden viele sagen, ja, Spaß haben im Leben. Spaß haben ist das Wichtigste. Wenn man vielleicht so ein bisschen jüngere Erwachsene fragen würde, was ist dir das Wichtigste? Ja, die stehen vielleicht gerade so mittendrin in der Findung im Job. Vielleicht würden die sagen, ja, jetzt mal ist Karriere gerade das Wichtigste. Mein Job, vielleicht wenn sie schon ein bisschen älter sind, vielleicht Familie dann schon, vielleicht Haus bauen. Bei uns im Mainviertel ist das ja noch möglich, zumindest für manche Leute. Wenn man ein bisschen Ältere fragt, Vielleicht kommt dann schon mehr das, was ich schon gesagt habe. Ja, Familie ist sehr wichtig. Ja, wenn man älter wird, möchte man irgendwie, man merkt, sein Leben wird immer kürzer. Man möchte was weitergeben. Wem gibt man es weiter? Der Familie. Vielleicht ist das wichtig. Und ein Satz, den man immer wieder hört, was ist das Wichtigste, speziell bei älteren Leuten, jetzt bin ich gespannt, ob es aufs Gleiche kommt. Gesundheit. Das Wichtigste ist die Gesundheit. Hauptsache gesund bleiben. Ja, gibt's was einzuwenden gegen diese Dinge? Nein, natürlich nicht. All diese Sachen sind tatsächlich wichtig. Sie sind wichtig. Sie hat uns auch Gott geschenkt. Ja? Familie hat uns Gott geschenkt, dass wir uns in einem Beruf verwirklichen können. Hat uns Gott geschenkt, dass wir unseren Gaben entsprechend uns einbringen können. Aber all das soll nicht wichtiger werden als Jesus selbst. Das soll uns das Wichtigste bleiben. Ja, woran erkennt man, dass einem Jesus wichtig ist? Wie würdest du dich einstufen? Ich habe so ein bisschen überlegt und habe ein paar Sachen aufgeschrieben. Wenn dir Jesus wichtig ist, dann wirst du vermutlich jeden Tag mit ihm beginnen und jeden Tag mit ihm aufhören. Ein Gedanke vielleicht, ein Gebet mit Jesus. Wenn dir Jesus wichtig ist, dann wirst du vermutlich ihm näher kommen wollen. Das geht meistens am leichtesten durch Gebet, durch Bibellesen, aber auch durch Gemeinschaft mit anderen Christen. Jesus Christus wohnt ja in den Christen, von daher, wenn wir uns treffen hier am Sonntag, begegnen wir eigentlich auch Jesus. So können wir ihm auch näher kommen. Wenn dir Jesus wichtig ist, dann wird dir wahrscheinlich auch seine Meinung sehr wichtig sein. Und du wirst das, was du vielleicht beim Bibellesen empfangen hast oder im Gebet oder vielleicht im Gespräch mit anderen Christen, du wirst versuchen wollen, das umzusetzen in deinem Leben. Du möchtest Jesus nachahmen. Ja, und ein letzter Punkt, der einfach gesagt ist, aber wahrscheinlich zum Umsetzen gar nicht so leicht. Du möchtest einfach so viel Zeit wie möglich mit Jesus verbringen. Ein Beispiel von mir, die meisten wissen, ich bin Lehrer. Seit 5 Wochen haben wir jetzt Schule, das sind schon 6. Sechste Woche ist schon vorbei. Seit dem ersten Schultag habe ich es mir zum Ziel gesetzt, ich würde gerne Jesus mit in meinen Schulalltag hineinnehmen. Ich würde gerne einfach zwischendrin gern beten, an Jesus denken, wenn ich in der Klasse stehe. Ich habe mir gedacht, es ist leichter, das an irgendwas festzumachen, immer einen bestimmten Moment, eine bestimmte Situation. Und ich habe mir gedacht, immer wenn ich durch die Tür gehe im Klassenzimmer, würde ich gern ein kurzes Gebet sprechen. Für meine Kinder vielleicht, wenn ich in die Klasse gehe, beim Rausgehen vielleicht ein kleines Danke für irgendwas, was in der Stunde war. Seit 6 Wochen probiere ich das. Ich habe es nicht geschafft. Ja, ich bin dann immer so abgelenkt und so im Stress, oder war es auch nicht Stress, ja, halt abgelenkt einfach. Stress ist gar nicht unbedingt. Nicht immer. Aber es gelingt mir nicht. Das ist so eine Sache, wo ich wirklich das gerne nur hätte, dass das anders ist. Focus on Jesus. Ich möchte, dass er mir der Wichtigste ist und dass ich so viel Zeit wie möglich mit ihm verbringe. Schauen wir zu den nächsten Verse. Ich lese wieder einfach vor. Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener frühen Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Der euch berufen hat, ist heilig, darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, Warum? Denn ich bin heilig. Ja, da sind auch wieder viele Dinge drin. Da steht zum Beispiel, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist schon mal gut. Wir sind Kinder vom Schöpfer dieses Universums. Ja, wir wollen vermutlich gehorsame Kinder sein. Und was machen gehorsame Kinder? In dem Fall, ihnen ist es ein Anliegen, dass Jesus, dass Gott ein Anliegen ist. Und hier ist die Rede von so manchen eigensüchtigen Wünschen. Was ist jetzt da wieder gemeint? Da gibt es natürlich eine ganze Palette und in Wirklichkeit sind diese Verse immer noch so ein bisschen das Intro zu diesem Petrusbrief. Und wir werden sehen im Petrusbrief, da kommen dann ganz viele sehr konkrete Dinge, die er anspricht. Aber trotzdem, so ein bisschen überlegen wir jetzt schon, was sind, wie heißt es da, eigensüchtige Wünsche. In anderen Übersetzungen steht da manchmal Begierden. Und ich habe mir gedacht, bleiben wir mal bei diesen Dingen, die ich vorher schon genannt habe, ja, was einem wichtig ist. Und zuerst habe ich den Spaß genannt. Spaß ist gut, aber es wird recht eigensüchtig, wenn dieser Spaß dann auf Kosten anderer geht. Und wir erleben immer wieder Momente und manchmal erwischt es uns auch, wo wir merken, jetzt haben wir es gerade lustig gehabt, aber auf Kosten von dem anderen. Oder Job, Beruf, Karriere ist gut, aber manchmal kommen wir an Wegkreuzungen und wir müssen uns irgendwie entscheiden und wir entscheiden uns vielleicht falsch und das hat zur Folge, dass wir auch hier auf Kosten anderer uns entscheiden. In der Familie natürlich das Gleiche, kann auch vieles auf Kosten anderer gehen. Ich mache es jetzt mal ein bisschen allgemeiner. Beziehung. Beziehungen sind immer gedacht, dass es ein Geben und Nehmen ist. Sind wir in Beziehungen, wo wir vielleicht nur nehmen, aber nicht viel zu geben haben? Ja, und dann haben wir noch die Gesundheit. Da habe ich dann eigentlich viel denken müssen in die, ja, an diesen, ich nenne es jetzt fast ein bisschen Gesundheitskult in diesen Tagen. Das wird bei manchen ja sehr groß geschrieben und das geht dann so ein bisschen über auch in einen Schönheitskult. Ja. Gerade die junge Generation, ja, die ist sehr viel in den sozialen Medien und die Fotos, da wird meistens drauf geschaut, dass man möglichst perfekt ausschaut auf diesen Fotos, auf den hunderttausenden Selfies, die dann vielleicht auch irgendwo gepostet werden oder in eine Story hineinkommen. Und nichts zu sagen gegen Schönheit. Aber auch da gibt es wieder diesen Bereich, der ungesund ist. Ja, so eine vielleicht Begierde oder wie heißt es dann nochmal, eigensüchtige Wünsche. Wofür, für wen oder wofür machen wir uns denn gerne hübsch? Ja, oder die Burschen vielleicht zeigen sich dann eher als die Starken gerne auf Instagram und Co. Für wen machen wir das alles? Und warum machen wir das alles? Ein guter Grund wäre zum Beispiel für mich als Ehemann, für meine Frau. Oder umgekehrt, die Frau macht sich vielleicht hübsch für ihren Mann. Das ist, glaube ich, sicher ein guter Grund, sich hübsch zu machen. Macht man sich aber vielleicht einfach nur hübsch, weil man sozusagen neben den anderen hervorstechen möchte? Ich glaube, das zum Beispiel wäre eine schlechte Motivation für diese Schönheit, die oft so wichtig ist in der heutigen Zeit. Vielleicht denkt man sich in einer gewissen Situation, ja, ist jetzt nicht ganz perfekt, aber hauptsächlich, ich bin besser gekleidet als der eine oder der andere oder die eine oder der andere. Na gut. Der zweite Teil hier heißt, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr heilig sein. Also das ist die gute Seite, der gute Aspekt. Wir reden nicht nur von dem, wie wir nicht sein wollen, sondern wie wollen wir sein. Wir wollen ein heiliges Leben führen. Die Begründung, die hier steht, ist auch wieder sehr gut. Ja, heilig sein sollen wir, weil Gott heilig ist. Vielleicht ein Vergleich aus dem Alltag, wenn ein Professor, ein Urgescheiter auf der Universität ist und seine Studenten lehrt und er sagt, ich möchte, dass ihr lernt, aber nicht aus irgendeinem Grund, sondern ich fände es cool, wenn ihr alle einmal das können würdet, was ich kann. Ich würde mich voll darüber freuen. Und vielleicht sogar, sagt der Professor, vielleicht schafft ihr es sogar noch besser. Das ist, finde ich, ein guter Grund, eine gute Motivation. Bei Gott ist es schwierig, das besser zu machen als er. Aber es ist eine Ehre für uns, wenn wir versuchen dürfen, so zu werden, wie er ist. Was sagst du dazu, Benjamin? Den beeindrucken die Lichter mehr. Ein heiliges Leben. Wir könnten wieder diese Bereiche nehmen, die ich vorher gesagt habe. Familie, Karriere, Beruf. Wie wäre es, wenn wir Gottes Heiligkeit in alle diese Bereiche hineinbekommen? Wie würde unser Leben da ausschauen? Get holy, lebe deine edle Berufung. Ja, sei dir dessen bewusst, wie du sein möchtest, wie du sein kannst. Und was für eine hohe Berufung das ist, ein heiliges Leben zu führen. Ja, ich komme zu den letzten Versen von diesem Abschnitt und lese das wieder vor. Und wenn ihr Gott im Gebet als Vater anruft, dann vergesst nicht, dass er auch der unbestechliche Richter ist, der jeden nach dem beurteilt, was er tut. Führt daher, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben in Ehrfurcht vor ihm. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid vor dem sinn- und ziellosen Leben. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Das kostbare Blut eines Opferlamms. Das Blut von Christus. Fürchte dich vor Gott. Das wäre der falsche Satz. Vor Gott brauchen wir uns nicht fürchten, aber wir sind aufgerufen, dass wir Ehrfurcht vor ihm haben. Zwei Dinge sind genannt. Warum Ehrfurcht? Na, wir dürfen nicht vergessen, Gott ist immer noch der Richter, der am Ende der Tage richten wird. Er wird Recht schaffen. Und der zweite Aspekt ist der, die Tatsache, dass wir mit so einer Freimut zu Gott kommen können, hat einen sehr hohen Preis gehabt. Das Blut von Jesus Christus, das war nicht einfach so locker, naja, retten wir den halt. Sondern Gott ist mit seiner ganzen Existenz, mit seinem ganzen Sein, hat er sich auf uns eingelassen. Hat den Himmel verlassen, ist Mensch geworden und hat mit seinem Blut bezahlt. Wir wurden teuer erkauft. Und so könnte man sagen, ja, fear God und vergiss nicht, woher du kommst. Ich habe das so ein bisschen ausgedrückt, ich habe damit gemeint, Vergiss nicht, was das möglich gemacht hat, dass wir jetzt so frei vor Gott treten dürfen. Und da, glaube ich, können wir eigentlich nur mehr dankbar sein. Und eigentlich, wenn wir uns das durch den Kopf gelassen, auch nur mehr ehrfürchtig sein vor diesem Gott. Ja, also, zusammengefasst. Wir haben uns ein bisschen die Logik angeschaut von Simon Petrus und greifen nochmal auf vom letzten Sonntag. Als Christen sind wir wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Auf uns wartet ein fettes Erbe im Himmel. Und durch Gottes Kraft werden wir bewahrt, bis wir am Ziel angelangt sind. Und deswegen, darum, richten wir unseren Fokus auf Jesus. Er ist uns das Wichtigste. Deswegen wollen wir ein heiliges Leben führen. Wollen Gottes Reich in die Welt bringen. Und wir fürchten Gott. Wir sind ehrfürchtig vor ihm. Angst brauchen wir keine haben. Aber wir sind ehrfürchtig. Amen.